Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Eine Kleinstadt irgendwo in Deutschland, gelegen an einem Baggersee, um den Grundstücksspekulanten wie Naturschützer erbittert ringen. Der Ökofrieden ist tief gestört. Eine junge Klimaaktivistin macht ordentlich Rabatz, tote Fische, Demonstrationen, Polizeieinsätze. Das ist das Setting des neuen Romans von John von Düffel, Der brennende See. Guten Morgen, Herr von Düffel.
Guten Morgen.
Wann waren Sie auf Ihrer ersten Fridays for Future Demo?
Oh, das ist schon etwa anderthalb Jahre her. Also ich war so mit einer der ersten, weil mich eben das Thema eigentlich seit 2017 extrem beschäftigt, weil ich da eine Meldung gelesen habe darüber, dass in Indien, in einer Stadt namens Bangalore, die Seen brennen. Und als ich dann darüber nachdachte, ob ich ein Buch über diese Seen in Indien schreiben würde, könnte, dürfte, ist mir immer mehr klar geworden, dass das Wasser auch hierzulande brennt, dass es verschwindet, dass es verbrennt. Und insofern dachte ich, muss ich mich damit auseinandersetzen. Deswegen war ich da schon früh sehr wach.
Ist es der erste Fridays for Future Roman?
Das weiß ich nicht. Ich habe mich bemüht, nicht links und rechts zu gucken. Und ich würde es vielleicht auch nicht unbedingt als ein Fridays for Future Roman bezeichnen. Es ist allerdings so, dass diese Begegnung mit der jungen Klimaaktivistin, die Sie erwähnt haben, eins vielleicht der Schlüsselmomente des Romans ist. Aber hauptsächlich geht es natürlich auch um die Frage, was ist diese mittlere Generation der jetzt Werktätigen, die natürlich in einem sehr privilegierten, meistens jedenfalls sehr privilegierten Rahmen arbeiten und reisen und viele Dinge in Anspruch nehmen, die vielleicht später nicht mehr selbstverständlich sein werden? Und wie ordnet man sich da ein? Und insofern ist die Frage auch ein bisschen, welches Generationenverhältnis zeichnet sich dadurch ab?
Jedes Kapitel leiten Sie mit authentischen Wettermeldungen vom April 2017 ein. Also damals ein völlig aus der Spur geratener Monat. Viel zu heiß. Sie haben, glaube ich, damals auch mit dem Schreiben begonnen, ne?
Also damals ging es los und der April ist ja wirklich eigentlich der Monat, wo man sagt, er macht, was er will. Und als der April aufhörte zu machen, was er will und nur noch sonnig war, habe ich gemerkt, dass sich mein Verhältnis zum Wetter auch verändert hat. Also beispielsweise Wolken. Beispielsweise Regen. Wenn es heute regnet, denke ich nicht mehr, oh Regen, sondern ich denke, wow, Regen. Und denke so insgeheim daran, wie der Wasservorrat in den Grundwasserspeichern sich auflädt. Oder ich denke, wenn ich an den Himmel gucke, wow, Wolken. Früher habe ich gedacht, oh, Wolken.
Ich meine, die zentrale Figur in Ihrem Buch ist eine Frau, die in diese Stadt ihrer Herkunft reist, um den Haushalt des verstorbenen Vaters aufzulösen. Ein Schriftsteller, der am Ende seines Lebens auch zum Ökoaktivisten wurde, mit einem Buch über Wolken nämlich. Dass die auch gefährdet sind, war mir so nicht klar. Sind sie es tatsächlich?
Naja, also sie sind insofern gefährdet, als dass sie im Sommer, vor allen Dingen eben in den heißen Sommern im April, verschwunden sind. Wenn sie kommen, dann kommen sie sozusagen als eine riesige Schlechtwetterfront, also durch Extremwetter. Aber der Himmel ist schon erstaunlich oft blau und die Temperaturen sind natürlich erstaunlich hoch. Das ist eine Veränderung, die jeder merkt und der ich dann in dem Roman auch versucht habe nachzuspüren und sie nachzubeschreiben.
Sie haben damals, als Sie den Roman begonnen haben, 2017 auch ein Essay in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht, wo Sie schreiben, dass man leider nicht mehr leichten Herzens in einen Baggersee steigen könne. Erzählen Sie uns mal jetzt von diesem Ihrem brennenden See. Was passiert da eigentlich genau?
Naja, zunächst mal, was man in vielen Seen, auch jetzt in Brandenburg, sehr gut beobachten kann, ist, dass der Wasserspiegel abfällt. Also in unterschiedlicher Dramatik, sage ich mal. Manche Trockenränder sind so, was weiß ich, handbreit oder zwei Handbreit und andere Seen beobachtet man, da sind die Stege sozusagen komplett auf Sand. Und da, wo früher Boote vor sich hingedümpelt haben, ist jetzt Sand und Schilf und wächst der See zu. Das heißt, was so eine Erscheinung ist, dass der Grundwasserspiegel eben insgesamt sinkt. Und das ist eigentlich das Wasser, von dem wir zehren.
Diese Heldin, die dort in diesen Ort kommt und dort dieses Treiben um den See bemerkt, sie schwimmt natürlich auch selber, kommen wir noch dazu, dass natürlich kein John von Düffel-Roman sein kann, ohne dass die Leute ihr Schwimmzeug dabei haben. Aber sie ist die Tochter dieses Schriftstellers, der nun mit der eigentlichen Heldin des Buches zu tun hat, eben dieser 16-jährigen Julia, die sich komplett im Ökoaktivismus verschrieben hat, ihren Eltern völlig entfremdet. Da gibt es dann zwei komplizierte Vater-Töchter-Geschichten, die wir, glaube ich, nicht verraten dürfen. Diese Julia, die verkörpert natürlich so die ganze Wut der Jugend auf die Verhältnisse. Wie haben Sie diese Figur konzipiert? Bei der Demo vielfach beobachtet?
Ja, es ist natürlich eine Wut, die einem da auch teilweise begegnet. Sie ist anders als die Wut, an die sie den verstorbenen Schriftsteller erinnert hat. Der hatte ja sozusagen auch schon sehr früh in seinem, sag ich mal, Post-68er-Programm viele, viele Themen, die heute wieder Thema sind. Also das Thema Umwelt ist ja sozusagen kein Thema von 2017, sondern das ist ja ein ganz lang gehegtes Thema. Und die Julia erinnert sich an diese Themen. Und was sich verändert hat, finde ich, ist zum einen, es ist in der ganzen Art und Weise des Daherkommens ist Fridays for Future natürlich irgendwo spielerischer. Ich glaube aber, dass sich insgesamt die Handlungsunfähigkeit oder Unwilligkeit oder der Widerspruch der Interessen daraufhin auswirken wird, dass wir eine Radikalisierung sehen werden. Dass gewisse Bewegungen, wie zum Beispiel jetzt in Berlin auch vor kurzem Extinction Rebellion, immer mehr werden und immer auch mehr Zulauf bekommen und dass wir doch auf einen Klimakonflikt zulaufen und natürlich auf einen massiven Generationenkonflikt.
Ich meine, Ihre Leidenschaft, also die Leidenschaft dieser Julia, die ist ja auch wirklich fanatisch. Das ist nicht unproblematisch, so wie Sie das auch schildern.
Natürlich, aber es ist natürlich ein Wechselwirkungsprozess, wo auf der einen Seite auch ganz deutlich ist, dass vielleicht eher auf einer Augenwischerei-Ebene Dinge getan werden. Jetzt ist natürlich in Deutschland so einiges in der kürzeren Zeit durchgewunken worden, wo man gedacht hätte, da sträuben sich die Interessen nochmal sehr lange daran. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal anguckt, wie beispielsweise mit dem Kohlekompromiss umgegangen wurde, dann hat das natürlich immer auch ein bisschen was Alibihaftes. Und ich glaube, dass diese Generation, die antritt mit dem Gefühl, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel vollständig erlebt und wir sind die letzte, die ihn verhindern kann. Diese Generation hat keine Zeit. Und momentan wird noch so getan, als hätten wir sehr viel Zeit.
Als Schriftsteller, John von Düffel, waren Sie sich sicher dieser Gefahr bewusst, dass ein Roman auch zur Propaganda werden kann, ne? Wenn er sich allzu sehr der guten Sache verschreibt. Diese Julia und dann auch noch ihr jüngerer Bruder Marvin, dem es vor allem um die Rettung der Fische in jenem See geht, die dozieren zwischendurch. Ganz schön. Wie sind Sie mit dem Problem umgegangen?
Es ist vielleicht kein Dozieren. Marvin ist ja auch eine sehr merkwürdige Figur, ein Junge, von dem man behauptet, er habe das zweite Gesicht. Also ist schon ein seltsamer, merkwürdiger Mensch. Aber natürlich ist es so, dass man die Sprechblasen aus den ganzen Leitartikeln nicht wiederholen will in einem Buch. Und deswegen liegt eben mein Hauptaugenmerk nicht auf der Meinungsäußerung oder auf der Debatte, sondern eigentlich auf diesem menschlichen Moment des Verlorenseins. Und insofern ist die mittlere Generation, also die eigentliche Protagonistin Hannah, die sozusagen zwischen dem verstorbenen Vater und dieser jüngeren Generation steht, die Hauptfigur des Buches. Das heißt, es geht um das Thema Erben. Was erbe ich von meinen Vätern? Was ist die Hinterlassenschaft? Auch dann später mal meine Hinterlassenschaft. Und es ist eben die Frage, wie positioniere ich mich gegenüber einer Jugend, die extremer wird. Und das wird sie werden.
Sie widmen Ihr Buch Greta und Katja. Bei Greta habe ich natürlich gleich an Greta Thunberg gedacht. Katja habe ich jetzt nicht so sofort auf dem Schirm gehabt. Wer ist denn das?
Die Greta, die dort genannt ist, ist meine Tochter, die nun zufälligerweise Greta heißt und zwar schon seit einigen Jahren.
Also da sehen Sie mal, aber wenn man wie einen Roman in die Hand nimmt, ein bisschen liest, dann liest man diese Widmung und denkt, oh ja, alles klar. Ich meine, es ist ja aber auch, weil Sie vorhin sagten, Radikalisierung. Es ist ja auch momentan zu beobachten, dass ja, es einen auch wirklich unanständigen Furor jetzt auch zum Beispiel gerade gegen Greta Thunberg gibt, wo Menschen also die hasserfülltesten Sachen und schlimmsten Dinge schreiben. Das ist ja nicht nur Generationenkonflikt, sondern das ist Mentalitätenkonflikt,
oder? Ja, das ist auch ein ideologischer Konflikt, hinter dem natürlich auch ganz große wirtschaftliche Interessen stehen. Und natürlich ist sozusagen eine fanatische Stimmung im Raum. Deswegen denke ich eben auch, ist so ein erzählerischer Versuch. Und ich würde es jetzt auch wirklich mal als Versuch bezeichnen, also durch Erzählung weniger die Meinung in den Vordergrund zu rücken als die Erfahrung. Also das, was man erfährt, was man beobachtet, was man wahrnimmt und was man an Veränderungen beschreiben kann. Wenn man das in den Mittelpunkt stellt, ist man so ein bisschen aus den schon zu Frontverläufen gewordenen Debatten hoffentlich raus. Also ich möchte auf keinen Fall 300 Seiten Meinung propagieren, sondern ich möchte eigentlich erzählen und will auch, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen und andere Dinge eben auch wahrnehmen, selbst wenn sie uns nicht ganz in die Ideologie passen.
Also das hat mir zwischendurch wirklich manchmal Schwierigkeiten bereitet, weil ich jetzt nicht wusste, was will er denn mir jetzt eigentlich sagen? Worum geht es jetzt eigentlich? Geht es jetzt um diese Figuren? Geht es um diese ja, intrikate Vater-Tochter-Geschichte? Gleich mal doppelt. Dann gibt es noch eine Schulfreundin und ein komischer Anwalt. Also so ein bisschen so ein Dorfsetting. Hat mich ein bisschen an Juli C. manchmal erinnert. Und dann kommen eben wieder so die Öko-Passagen, ja, und die Demo. Da war mir immer nicht so klar, was will er eigentlich?
Naja. Die große Frage eigentlich ist, und das ist ja die geheime Hauptfigur dieses Buchs, aber viele andere meiner Bücher, was ist mit dem See? Also was geschieht dem See? Und es gibt einen Satz, der ist für mich ein Schlüsselsatz in dem Roman. Kann man den See retten und damit etwas für die Rettung der Welt tun oder muss man die Welt retten, um den See zu retten? Also wo fängt man an? Fängt man vor der eigenen Haustür an oder muss man global agieren? Und insofern ist diese Frage natürlich ungelöst, aber das ist genau die Frage, die ich eigentlich versuche in diesem Roman so zu verfolgen. Was muss man tun, was kann man tun, um das, was man an Natur liebt, was man vor sich hat, zu retten?
Womit wir natürlich wieder im Wasser sind mit Ihnen, John von Düffel. Wer Sie kennt als Schriftsteller, der weiß, dass Sie ein passionierter Schwimmer sind, mal Leistungsschwimmer waren, viel darüber geschrieben haben. Vom Wasser, da kommen Sie nicht los, ne?
Ja, es hat sich allerdings sehr verändert. Also ich muss sagen, für mich war das Thema Wasser zu Beginn meiner Schriftstellerlaufbahn, wenn man das so sagen darf, 98 war das mit dem Roman vom Wasser, war das ein poetisches, ein sinnliches Element. Und es ist jetzt tatsächlich ein Politikum geworden. Wasser ist kein poetisches Medium mehr. Es ist eine politische Ressource, eine ökonomische Ressource geworden. Und deswegen klingt der Roman natürlich auch anders als eine große sinnliche Wasserschau. Es ist ein kämpferisches Buch.
Das heißt, auch Sie können nicht mehr so leichten Herzens ins Wasser steigen wie früher?
Also ich bin leichten Herzens, wenn ich aus dem Wasser steige, aber ich fühle auch eine stärkere Verantwortung, wenn ich daran denke, was mit diesem Wasser einmal passieren soll. Und ich wünsche mir, dass noch möglichst viele andere Menschen ins Wasser steigen können, ohne dabei krank zu werden oder dass überhaupt noch was an Wasser da ist.
John von Düffel im Deutschlandfunk Kultur. Danke, dass Sie bei uns waren.
Sehr gern.
Und Der brennende See, der neue Roman von John von Düffel, ist jetzt bei Dumont erschienen mit 320 Seiten für 22 €.